Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der der Krieg im Nahen Osten einmal mehr immer wieder auftauchen wird, aber auch in versöhnlicher Form. Inzwischen gibt es Stimmen, die Israel vom Eurovision Song Contest ausschließen wollen. Dabei hat dieser Schlagerwettbewerb, so trashig ihn manche auch finden mögen, doch immer auch einen versöhnenden Charakter gehabt. Wir schauen auf die zweite Ausgabe der Palästina-Filmtage in Köln, die angesichts der gewaltvollen Auseinandersetzung ganz bewusst auf Verständigung und Dialog setzen. Und erste Hinweise jetzt auf den deutschen Beitrag der Biennale in Venedig. Der spielt sich nicht nur im deutschen Pavillon in den Giardini ab, sondern auch draußen in der Natur. Gleich mehr dazu im Gespräch mit der Kuratorin Jala Ilk. Schon am 20. April beginnt die neue Ausgabe der Biennale, die Venezia, also in gut 3 Monaten. Dass Jala Ilk, Co-Direktorin der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, den deutschen Pavillon kuratiert, das steht schon seit März letzten Jahres fest. Wie aber dieser Pavillon bespielt wird, beziehungsweise natürlich auch von wem, das wissen wir erst seit heute. Eine sehr späte Entscheidung, über die ich vor der Sendung mit Jala Ilk sprechen konnte. Guten Abend, Frau Ilk.
Guten Abend.
Frau Ilk, warum hat das denn jetzt doch recht lange gedauert, bis die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler bekannt gegeben wurden?
Es hat eigentlich nicht lange gedauert in der Gedankensphase, weil die Namen für mich schon längst feststehen. Wir haben nur aus kommunikationstechnischen Gründen das tatsächlich ein bisschen später kommuniziert. Und auch die Lage, die der Welt sich befindet, ist auch denn alle bekannt. Und wir wollten tatsächlich behutsam mit diesem Moment umgehen.
Hat das was mit den teilnehmenden Künstlern zu tun?
Es hat mehr mit dem, was wir machen wollen, zu tun und wie wir das kommunizieren.
Okay, erzählen Sie mal, Frau Ilk. Vielleicht beginnen wir mit diesem Begriff Threshold, der ja so mit Schwelle oder Grenze zu übersetzen ist.
Dieser Begriff hat eigentlich 2 Dimensionen, den zeitliche und den räumliche, was wir auch denn als Thema uns genommen haben. Es hat viel mit dem Momentum, was wir jetzt erleben, zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, auch hier zu betonen, neben dem Begriff haben wir auch was extrem Wichtiges. Dieses Mal haben wir 2 Orten und der deutsche Beitrag ist nicht nur den Pavillon im Giardini, sondern auch eine Insel, La Certosa. Thresholds, die Schwelle. Wir müssen den zeitlichen, die unsicheren Momente über die Schwelle gehen, auch den in der gesamten Erzählung wiederbefinden durch diese 2 Orten.
Ja, lassen Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren. Es geht also um die Schwelle der Zeit, auf der wir uns gerade befinden.
Vor ungefähr 10 Monaten habe ich über den globalen Krise und der Kriege erzählt. Und genau das haben wir uns in Frage gestellt. Wie sehen Orte des Zusammenhalts aus? Wie können wir diese nationalstaatlich geprägte Denken verlassen? Und wenn es sowas Hoffnung gibt, dann wir müssen die Schwellen überschreiten. Und deshalb haben wir tatsächlich diese Begriffsschwelle als unseren Ausgangspunkt genommen. Und wir befinden uns auch auf der Schwelle.
An der Stelle vielleicht mal die Erwähnung von 2 Künstlerinnen, die den Pavillon bespielen. Und dann können wir danach gerne noch über die Insel La Certosa reden. Da wäre einmal Yael Bartana, eine israelische Künstlerin, und Ersan Montag, der Regisseur, der vielen Theatermenschen ja auch bekannt ist als einer, der auch so sehr stark im Inszenieren ist und nicht nur Regisseur, sondern eben auch Bühnenbildner ist.
Genau so ist es. Eigentlich mein kuratorischer Ansatz ist diese transdisziplinäre und das spiegelt sich in der Auswahl der Künstlerinnen und deren Praxis wider. Mit allen Künstlerinnen arbeite ich seit langem zusammen, auch mit Yael Bartana, mit Ersan Montag, Robert Lipok, Jan S.T. Werner, Michael Aksteller, Nicole Hulier. Ich würde das alle eigentlich gleichberechtigt auch erwähnen, weil es gibt diese 6 Künstler. Ersan Montag und Yael Bartana sind in dem Pavillon im Giardino. Und Michael Aksteller, Nicole Hulier, Robert Lipok und Jan S.T. Werner sind auf der Insel. Insgesamt erzählt die Thresholds die Geschichte und Zukunft aus der Perspektive von 6 unterschiedlichen künstlerischen Positionen. Wenn wir über den Pavillon in der Giardini sprechen, sprechen wir über die Vergangenheit und die Mauer und die Grenzen, die territoriale Grenzen. Und den 4, die auch sehr andere Arten von den kreativen Momenten haben, sind auf dem La Certosa.
Was man vielleicht an der Wahl der Künstlerin jedenfalls jetzt schon feststellen kann, ist, dass diejenigen, die auf der Insel wirken werden, alle, sage ich mal, einen musikalischen Background haben oder zumindest etwas, was mit Sound zu tun hat.
Tatsächlich, weil was wir schaffen wollen, sehr unterschiedliche Erfahrungsmomente. Und das ist oft von unserer visuellen Wahrnehmung geprägt. Und wenn wir über die Mauern hinaus denken, dann müssen wir auch andere Wahrnehmungsmethoden haben, die wir noch nicht gewohnt sind. Und deshalb Ortsgebundenheit und Gegenwärtigkeit von Klang ist extrem wichtig in der Erzählung.
Es gehört ja dazu, Frau Ilk, dass man sich als Kuratorin der Biennale, der Kunstbiennale, zu diesem deutschen Pavillon irgendwie verhält. Da wurde ja auch früher schon umgebaut, der wurde geöffnet. Immer wieder wird diese harte Architektur aus den 30er Jahren versucht aufzubrechen. Warum haben Sie sozusagen als zweiten Standort die Insel, die Natur gewählt?
Genau deshalb. Denn Insel ist einziger definierte biodiverse Ort. Und die Insel ändert auch ihre Grenzen zum Zeit zu Zeit. Im Sommer hat eine andere Grenze und im Winter anders. Es gibt so Google-Aufnahmen, wie man betrachten kann, wie die Inselgrenzen sich ändern. Genau so stelle ich mir die Welt auch vor. Schritt nach außen symbolisiert tatsächlich die Deutung der Schwelle als Moment zeitlicher und räumlicher Übergänge. Und Schritt aus dem deutschen Pavillon, aus dem Innen nach außen und den Ortsgebundenheiten, Gegenwärtigkeit mit dem Klang zu betonen, wie ich gesagt habe. Ich finde, den Überschreiten von territorialen Konzepten von Mauern und Materialität ist denn, was uns zu dem La Certosa bringen soll.
Frau Ilk, inzwischen stehen Kunst und Kuration gerade bei so Prestigeveranstaltungen wie der Biennale ja unter starker Beobachtung, unter strenger Beobachtung könnte man vielleicht auch sagen. Haben Sie da bei Yael Bartana jetzt nochmal überlegt, was es bedeutet, Sie zu engagieren? Immerhin eine Künstlerin, die sich ja auch viel mit ihrer Heimat Israel, Krieg und Ausnahmezuständen beschäftigt. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Weltlage eine Rolle spielt bei diesem deutschen Pavillon in Venedig in diesem Jahr.
Wir haben den Prozess eigentlich schon ab März angefangen und die beteiligten Künstlerinnen und auch Yael Bartana wurden nicht aufgrund ihrer Religion, Nationalität oder andere identitäre Merkmale ausgewählt, sondern aufgrund ihrer künstlerischen Praxis und die langjährige Zusammenarbeit. Und die verbindet uns. Und ich habe tatsächlich am 6. Oktober hatten wir unsere gemeinsame große Meeting mit Yael Bartana erst am Montag mit Ludwig Haug in Villa Massimo gehabt in Rom. Deshalb den 7. Oktober hat uns auch sehr getroffen. Und was wichtig war tatsächlich, dass wir gemeinsam diese Moment so betrachten und das eigentlich, was wir auch denn erzählen wollten, den Zukunftsvisionen, Hinterfragen von territorialen Denken, die gerade auch wie der Situation im Nahen Osten reflektiert wird. Das war denn für uns wichtig, dass wir das auch in unserem sowieso bestehenden Konzept etablieren.
Und wie geht es Ihnen da mit dem aktuellen Diskurs künstlerische Positionen, die sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eben einen nicht kalt lässt.
Als Humanistin blicke ich mit Sorge auf die zivile Situation im Nahost. Das Leid, der Schmerz und die hohe Zahl der zivilen Opfer im Nahost sind in einem Ausmaß tragisch. Und wir müssen als Künstlerinnen und Kulturschaffende den Plattformen schaffen, was es denn diskutiert wird. Das ist unsere Aufgabe. Wie sehen die Orte des Zusammenhalts aus? Es kann naiv klingen, aber wenn wir nicht den ehrlichen Moment der Humanität schaffen, dann haben wir alle verloren.
Und die Pressemitteilung, die heute erschienen ist zum deutschen Beitrag der Biennale, die beginnt mit einem Zitat. Eigentlich ist das Erste, was beim Verlust des Gedächtnisses fortgeht, die Vorstellung von Zukunft.
Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Zukunft gestalten.
Jala Ilk, Kuratorin des Deutschen Pavillons in Venedig, über ihre Pläne für die Biennale, die am 20. April beginnt. 6 Künstlerinnen und Künstler sind also am Werk für diesen deutschen Beitrag der diesjährigen Biennale. Laura Helena Wurth, Konkretes haben wir jetzt noch nicht erfahren, aber womit ist denn bei dieser Auswahl vielleicht zu rechnen?
Also ich glaube, womit wir rechnen können, ist, dass es auf jeden Fall eine sehr zeitgeistige Ausstellung wird. Also eine Ausstellung, die sich wirklich vermutlich mit dem auseinandersetzt, worum es irgendwie momentan geht. Also die politische Lage und auch irgendwo natürlich diese Zäsur des 7. Oktobers. Das hatte Tala Ilk ja im Gespräch auch angedeutet, dass das natürlich eine Rolle spielt. Und gerade mit der Kunst von Yael Batana, die als bildende Künstlerin im Deutschen Pavillon zu sehen ist, kann man sich schon denken, dass es natürlich darum geht, ein anderes Narrativ und eine andere Geschichte auch zu erdenken. Also ihre vorherigen Arbeiten hatten so Titel wie Rehearsal for Redemption, also die Probe zur Erlösung, oder Redemption Now, Erlösung jetzt. Und da ging es immer darum, tatsächlich eine israelische Identität in Deutschland sich vorstellen zu können, was man ja eigentlich gar nicht mehr kann. Also ich denke, sowas wird uns dort erwarten.
Und der Begriff der Erlösung scheint dann zentral zu sein.
Ja, auch Erlösung, auch im Sinne von, würde ich jetzt denken, nach dem, was man da so gelesen hat, dass es auch wirklich Erlösung im Sinne von eine gute, eine schöne Zukunft sich überhaupt wieder vorstellen zu können innerhalb dieser ganzen Verwerfungen und dieser ganzen Konflikte, in denen wir uns momentan bewegen. Und darum geht es bei Yael Batana auch immer ein ganz großes Stück. Also so ein bisschen diese Schwelle, wie ja eben auch dieser Pavillon bzw. diese Ausstellung heißt, zwischen Dystopie und Utopie. Also sie hatte ja eben einmal 2011 auf der Biennale für Polen einen Beitrag kreiert, wo es eben darum ging, dass sie sich den Plan vorgestellt hat, wie es wäre, wenn 3,3 Millionen Juden aus Israel nach Polen in Anführungsstrichen zurückkehren würden, wie das aussehen könnte. Und so ähnlich funktioniert das auch in den Arbeiten, die sie zum Beispiel im Jüdischen Museum gezeigt hat. Das hieß im Redemption Now.
Draußen in der Natur auf der unbewohnten Insel La Certosa kommen dann die Sound Artists zum Zuge. Und wenn wir jetzt hier eben schon kurz über diesen Begriff der Erlösung gesprochen haben, dann ist das ja vielleicht auch ein Weg, ja fast ein romantischer Weg, so aus den Giardini, aus diesen Pavillons in die Natur hinaus, ne?
Also wenn wir so wollten, dann könnte man da natürlich eine totale Paradiesgeschichte,
genau,
und Erzählung draus machen, dass wir dann zurück in die Natur gehen. Aber ich glaube, es ist ein ganz interessanter Umgang mit dem Pavillon und auch mit der Architektur dieses Pavillons, weil da kommt natürlich kein Kunstschaffender drum herum, der diesen Pavillon bespielen darf, muss, weiß nicht, wie man es drehen möchte. Denn dieses Gebäude wurde ja ursprünglich als bayerischer Pavillon mal gebaut, also Pavillon die Bavaria, und dann unter den Nationalsozialisten aufgepumpt zu dieser großen Architektur-Bulldogge, die wir da heute sehen. Und die letzte Künstlerin, die den bespielt hat, Maria Eichhorn, hat eben diese Strukturen und diese Nähte quasi sichtbar gemacht, mit denen die Nationalsozialisten dieses Gebäude ihrer eigenen Ideologie quasi entsprochen haben. Und ursprünglich war ihr Plan mal, diesen Pavillon komplett auszuradieren, also für die Zeit der Ausstellung der Venedig Biennale abzubauen und dort eine Lücke zu lassen. Und eigentlich ist, wenn man so will, das jetzt eine radikale Weiterdenkung eigentlich oder ein radikales Weiterdenken, indem man diesen Pavillon verlässt und sagt, wir gehen auf eine Insel und das ist schön und da hören wir uns ja Sound wahrscheinlich an.
In der Praxis aber sicher auch eine Herausforderung, das Biennalenpublikum dann noch woanders hinzuschicken. Die ganze Stadt ist ja inzwischen voll von künstlerischen Beiträgen, jetzt also noch ein Standort mehr.
Ist auf jeden Fall gerade im Sinne von dem Stichwort der Aufmerksamkeitsökonomie natürlich sehr mutig. Also ich sehe da quasi bei diesen Eröffnungstagen schon Praktikantinnen mit Schildern rumrennen und Leute einsammeln und auf Boote schicken, damit dann da auch wirklich alle einmal rübergetuckert kommen. Aber es ist nicht so weit weg und vielleicht ist es auch genau das Richtige zu so einer Eröffnungszeit. Und gleichzeitig ist diese Insel eben auch eine, mit der Venedig schon lange eigentlich große Pläne hat. Die ist eigentlich verlassen. Es gab irgendwie mal so ein Hotel und ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt vielleicht sogar immer noch da ist. Aber es wurde auf jeden Fall mal viel Geld da reingesteckt, daraus so eine Art Erholungspark, Naherholungsgebiet irgendwie zu machen. Und vielleicht kommt das Venedig selber dann gar nicht so ungelegen, dass man dort ein paar Leute hinbringt.
Meine Kollegin Laura Helena Wurth über die teilnehmenden Künstler und die Standorte des deutschen Beitrags für die Biennale in Venedig. Dankeschön.
Gerne.
Bei der Verleihung der Golden Globes vor kurzem wurde auch Lily Gladstone ausgezeichnet für ihre Hauptrolle in Martin Scorseses Killers of the Flower Moon und damit tatsächlich die erste indigene Schauspielerin. Schon verrückt im Jahr 2024, aber es scheint sich da was zu tun. 2023 sei das Jahr gewesen, so ein US-Magazin, in dem indigene Geschichten ihren Durchbruch hatten. Jetzt gibt es gleich zwei neue Serien, in denen es um indigene Figuren geht. Simone Schlosser stellt sie vor in unserer Reihe Stories to Tell.
Das Comic-Universum Marvel hat einen langen Weg hinter sich. Einst waren die Superhelden reiche weiße Männer wie Iron Man. Jetzt sind sie weiblich, divers und gehen noch zur Schule, wie zuletzt Mrs. Marvel. Mit seiner neuesten Heldin geht Marvel aber noch einen Schritt weiter. Denn Maya Lopez alias Echo ist gehörlos, trägt eine Beinprothese und sie hat indigene Wurzeln. Klingt nach einem billigen Publicity-Stunt, gerade in einer Zeit, in der Marvel dringend mal wieder einen Erfolg braucht, mag sein. Aber die Serie Echo ist tatsächlich überraschend gut. Maya ist Auftragsmörderin und Ziehtochter des Marvel-Superbösewichts Kingpin. Fans kennen sie schon durch einen kurzen Auftritt in Hawkeye. Eine der besseren Marvel-Serien muss man für diese Geschichte aber nicht gesehen haben. Ausgerechnet dieser Kingpin ist verantwortlich für den Tod von Mayas Vater. Maya rächt sich und taucht unter. Und zwar an den Ort ihrer Kindheit. Eine Gemeinde der Choctaw in Oklahoma.
Maya ist wieder da.
Ich dachte mir schon, dass es darum gehen könnte.
Oklahoma ist weit weg von New York, wo solche Superheldengeschichten normalerweise spielen. Erst recht diese kleine indigene Gemeinde, in der alle miteinander verwandt sind, was das Leben nicht immer einfacher macht. Und so geht es in diesen 5 Folgen ausnahmsweise mal nicht darum, die Welt zu retten, sondern sich selbst und einen Umgang zu finden mit den, wie sagt man, Dämonen der Vergangenheit, den Guten wie den Schlechten.
Generationen wieder, wie ein Echo.
Echo ist düsterer als andere Marvel-Serien. Eine Serie für Erwachsene, wie es vorneweg heißt, weil sie brutaler ist und kompromisslos. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie ihr Publikum fordert. Eine Action-Serie über indigene Kultur, in der kaum Weiße zu sehen sind und die Figuren vorwiegend Gebärdensprache sprechen. Echo könnte nicht besser sein. Auch diese Serie hat einmal angefangen als Nabelschau weißer Männer. True Detective. Als die erste Staffel vor 10 Jahren gestartet ist, da galt sie als Meilenstein des Fernsehens. Eine abgeschlossene Geschichte, verschiedene Erzählebenen und in den Hauptrollen 2 Hollywood-Stars, Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Dazu Bilder, wie man sie nur aus dem Kino kannte. Heute muss man sich über diesen Hype wundern, denn besonders gut gealtert ist diese erste Staffel nicht. Vielmehr wirkt sie im Rückblick wie ein klassischer, wenngleich atmosphärischer Fernsehkrimi, in dem Frauen die Opfer sind, Männer die Täter und die Ermittler 2 kaputte Genies.
Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit ist ein flacher Kreis. Alles, was wir je getan haben oder tun werden, werden wir immer und immer und immer wieder tun.
Nun gibt es eine neue Staffel True Detective, die mittlerweile 4. Wobei die beiden davor zu Recht kaum jemanden interessiert hat. Das dürfte diesmal anders sein, denn True Detective Night Country, wie die Staffel im Untertitel heißt, erfindet zwar nicht den Krimi neu, räumt aber doch mit einigen Rollenklischees auf. Hauptfiguren sind zum Beispiel 2 Frauen, gespielt von Hollywood-Star Jodie Foster und Newcomerin Kaylee Reese, eine ehemalige Profiboxerin und Native American. Beide Frauen sind selbstbestimmt und leben ohne feste Partner. Sie nehmen sich, was sie brauchen, wenn sie es brauchen. Wobei sie vor allem sich selbst vertrauen. Eine Zumutung für ihre männlichen Kollegen und mitunter für das Publikum, denn solche Frauenfiguren sind noch immer viel zu selten.
Das ist eine Frauenzunge. Die Zunge einer Inupiat-Frau.
Und das weißt du, weil ein Totemtier dich im Traum besucht hat?
Nein, mein Totemtier verspeist alte weiße Frauen wie dich zum Frühstück, Denvers. Vorsicht.
Schauplatz ist diesmal ein kleiner Ort in Alaska mitten im Winter. Die Tage sind dunkel und kalt und im Mittelpunkt steht eine Gruppe gefrorener Wissenschaftler. Der Fall hat zu tun mit knappen Rohstoffen, Ausbeutung und ähnlich wie bei Echo mit indigener Identität. Im Fall von True Detective fügt sich das nicht ganz so elegant in den Rest der Geschichte. Aber die Serie beweist dennoch, dass sich Hollywood verändert. Und zwar nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Denn verantwortlich für diese neue Staffel war erstmals komplett eine Frau, Issa Lopez. Die sagt über ihre Serie, sie sei kalt, dunkel und weiblich. Dem ist nichts hinzuzufügen. Beste Voraussetzungen also für ein Serienjahr, das gerade erst angefangen hat.
Simone Schlosser über True Detective, zu sehen auf Sky und Wow TV, sowie die Miniserie Echo auf Disney Plus. Da laufen bereits 5 Folgen. Und wir machen hier bei Fazit weiter mit den Kulturnachrichten und Christiane Abelein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 3 Jahrzehnte lang prägten Miroslav Nemetz und Udo Wachtweichel alias Ivo Bartitsch und Franz Leitmeier den Münchner Tatort. Nun hören die Fernsehkommissare bald auf. Das gab der Bayerische Rundfunk bekannt. Den Angaben zufolge sind für dieses und kommendes Jahr noch weitere Ausgaben des Sonntagsabends-Krimis verabredet. Dann aber, nach 35 Jahren und 100 Fällen, verabschieden sich die beiden Schauspieler. Das Münchner Team gehört zu den dienstältesten Tatortkommissaren überhaupt. Ihr erster Fall wurde 1991 im ARD-Fernsehen ausgestrahlt. Nur Ulrike Volkerts als Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal ist noch 2 Jahre länger im TV-Einsatz. Hunderte Kulturschaffende haben mittlerweile den Aufruf Strike Germany zu einem Boykott deutscher Kulturinstitutionen unterzeichnet. Auch die französische Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Der Suhrkamp Verlag präzisierte nun laut der Nachrichtenagentur AFP, der Boykott Ernaux treffe nicht die Veröffentlichung und Inszenierung ihrer Texte in Deutschland. Die bosnische Schriftstellerin Lana Bastasic hingegen trennte sich von ihrem deutschen Verlag, dem Frankfurter S. Fischer Verlag. Dieser habe es nicht nur versäumt, zu dem, Zitat, Genozid Israels im Gazastreifen Stellung zu beziehen, sondern während der vergangenen 2 Monate auch zur, wie sie es nannte, systemischen und systematischen Zensur in Deutschland geschwiegen. Der Verlag selbst erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, der Forderung von Lana Bastasic, sich in der komplexen und vielschichtigen Debatte auf eine Seite zu schlagen, könne man nicht folgen. Der expressionistische Maler und gebürtige Zwickauer Max Pechstein ist für seine farbintensiven Gemälde bekannt. Er war Mitglied der Künstlergruppe Brücke. Im Max-Pechstein-Museum der Zwickauer Kunstsammlungen sind mehr als 50 Werke von ihm aus mehreren Schaffensperioden zu sehen. Nun hat das Museum auch das Werk »Die Bäuerin« erworben. Das Gemälde entstand während Pechsteins erstem Aufenthalt in Nidden auf der Kurischen Nehrung im Jahr 1909. Damit werde eine Sammlungslücke geschlossen, teilte das Kulturamt Zwickau mit. Das Werk sei für fast 170.000 Euro über ein Auktionshaus aus Privatbesitz angekauft worden. In den USA sind zum 75. Mal die Emmy Awards verliehen worden, die wohl wichtigsten Fernsehpreise der Welt. Die bedeutendsten Auszeichnungen haben die Serien Succession, The Bear und Beef eingesammelt. Die HBO-Produktion Succession über eine mächtige und zerstrittene Medienfamilie gewann bereits zum 3. Mal in der Kategorie Beste Dramaserie. Beef über eine eskalierende Feindschaft nach einem Autounfall galt der Jury als beste Miniserie. Bester Comedy-Hauptdarsteller wurde Jeremy Allen White. Er spielt die Hauptrolle in der Restaurantserie The Bear, King of the Kitchen.
Das waren die Kulturnachrichten von Christiane Abelein. United by Music. Unter diesem Motto richtet die schwedische Stadt Malmö dieses Jahr den Eurovision Song Contest aus. Das Finale findet am 11. Mai statt. Ob Israel dabei sein wird, steht derzeit zwar noch nicht in Frage. Es regt sich aber in mehreren Ländern Protest gegen die Teilnahme. Nicht zuletzt auch in Israel selbst, wo dem Wettbewerb eine Castingshow vorangeht, was manche Israelis in diesen Zeiten unpassend finden. Ein Kandidat kam auch schon im Krieg ums Leben. Kritik kommt aus Ländern wie Island, Irland und Finnland. Am Ende entscheidet die Rundfunkunion EBU über die Teilnahme. Die betont aber bislang, der ESC sei ein Wettbewerb für Rundfunkanstalten, nicht für Regierungen. Und die israelische Rundfunkanstalt, die erfülle nun mal alle Kriterien. Kann man das so stehen lassen, nachdem auch schon andere Teilnehmer ausgeschlossen wurden, und zwar aus politischen Gründen? Fragen dazu an Maximilian Lakic, Friedensforscher an der Uni Graz, mit besonderem Augenmerk auch auf den Eurovision Song Contest. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Lakic, würden Sie sagen, der ESC ist eine politische Veranstaltung im Sinne von Völkerverständigung? Es treten ja Nationen gegeneinander an.
Also ich würde sagen, der ESC ist eine sehr politische Veranstaltung. Dazu vielleicht drei Punkte. Also zum einen würde ich sagen, dass Leute antreten bei dieser Veranstaltung und ihr Land repräsentieren und als solches auch mit gewissen kontextbedingten politischen Einstellungen, kulturellen Positionen, religiösen eintreten in diese Veranstaltung und diese Problematiken und Dynamiken mitbringen. Ein zweites Ding vielleicht dazu, diese KünstlerInnen, die ihr Land repräsentieren, repräsentieren somit auch einen Teil der internationalen Staatengemeinschaft mit allen Verwerfungen. Und da erleben wir zurzeit in Zeiten des Übergangs von einer unilateralen in eine multipolare Weltordnung eine gewisse Fragmentierung auch, die von einem historischen Moralismus auch geprägt ist. Wir erleben das bei diesen Forderungen des Ausschlusses gewisser Nationen. Russland war davon betroffen und diesmal eben Israel. Und das Dritte ist, und das zeigt sich ja auch in dem Motto des diesjährigen Eurovision Song Contest, dass dieses Beharren auf den nicht politischen Charakter des Song Contests irgendwie auch ein politisches Zeichen ist. Man kommt hier zusammen, um Einheit zu symbolisieren, wohlwissend, dass das eben nicht der Fall ist, gerade in diesen Zeiten vor allem auch.
Israel, seit 50 Jahren Mitglied, hat schon öfter für Kontroversen gesorgt beim ESC, beziehungsweise schon öfter manche Länder von der Teilnahme abgehalten. Das wäre dann vielleicht auch nochmal ein Beleg für den politischen Anteil dieses Wettbewerbs.
Genau, also ich würde sagen, zurzeit spiegelt sich diese Dynamik auch in dem, was man auch Cancel Culture nennt. Da findet sich vor allem auch Israel immer wieder auf unterschiedlichen Seiten dieser Dynamik, entweder als Proponent des Ausschlusses gewisser Akteurinnen oder Interpretinnen oder eben als Ausgeschlossene. Wenn man das aber weiterspinnt irgendwo, dann müsste man wirklich jedes Land evaluieren, moralisch, politisch. Und da ist dann die Frage, wo hört man dann auf? Schließt man die Türkei aus wegen der Verfolgung der kurdischen Bevölkerung? Schließt man Griechenland aus wegen dem Umgang mit MigrantInnen etc. etc.?
Man hat Belarus ausgeschlossen 2021 und man hat, wie Sie ja auch schon erwähnt haben, Russland nach Beginn des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen. Also würden Sie sagen, eine Fehlentscheidung, wenn dieser Schlagerwettbewerb eben nicht offiziell, auch wenn Sie sagen, er ist politisch, wenn er offiziell nicht politisch sein will?
Ist ein großer Fehler, würde ich sagen, weil gerade so eine Veranstaltung, die eben auf das Nicht-Politische beharrt und gleichzeitig eine politische Veranstaltung ist, ist schon eine Möglichkeit, Einheit zu zelebrieren und auf die gemeinsame menschliche Dimension hinzuweisen. Sozusagen auch als Ausgleich gegen diese fragmentierte, aufgeheizte politische Stimmung. Wir haben das in Zeiten des Kalten Krieges erlebt, als man auch von Science Diplomacy gesprochen hat. Vor allem zwischen den USA und Russland hat es durchgehend in Zeiten des Kalten Krieges Kooperationen gegeben, nicht zuletzt in der Raumfahrt. Das hat ja auch ein bisschen jetzt gewackelt mit der Ukraine-Invasion, aber ist dann doch fortgesetzt werden. Und ich würde sagen, gerade in der Kunst sollten solche politischen Verwerfungen keine Rolle spielen und man sollte keine Länder von der Teilnahme abhalten. Und das Gleiche gilt natürlich umso mehr für den Sport, wobei dann aber immer wieder die Problematik ist, wenn dann AthletInnen oder KünstlerInnen auftreten und politische Symbole zeigen und dadurch natürlich den Leuten Recht geben, die eigentlich für den Ausschluss optiert hätten.
Mhm. Wer darf denn überhaupt mitmachen? Es heißt ja Eurovision Song Contest und nicht Worldwide Song Contest.
Ja, das ist eine gute Frage. Das liegt ja auch an der Struktur der EBU. Ägypten wäre ja auch Mitglied, könnte ja theoretisch auch mitmachen. Also es ist irgendwo schwierig. Ich würde sagen, beim Eurovision spiegelt sich irgendwo eine Art europäische Community und erweiterte europäische Community, also Länder, Staaten, die mit der EU in größerem Kontakt sind, auch wirtschaftlich. Da haben wir zum Beispiel auch Aserbaidschan hochproblematisch, politisch, haben gerade so etwas wie einen Genozid an den Armeniern in Nagorno-Karabach durchgeführt. Davon spricht keiner. Mhm. Also das gibt schon auch der israelischen Argumentation recht, die an gewissen Ländern und Akteuren den Antisemitismus vorwerfen, warum man gerade auf Israel zeigt. Also diese Frage wird sehr brisant, gerade angesichts der Teilnahme von Aserbaidschan. Israel ist natürlich kulturell sehr eng mit Europa verwoben. Wir wissen ja, der Zionismus hatte ja in Europa und Russland seine Zentren und hat sich kulturell immer auch an die europäische Geschichte auf sie bezogen. Also würde ich schon sagen, es gibt sehr viele Gründe, dass Israel auch an dem Eurovision Song Contest teilnimmt. Und da ist ja natürlich Australien eher mehr so ein Gag-Kandidat irgendwo. Aber ich glaube, dieses Beharren auf dieses Nicht-Politische und auch die Teilnahme von Australien, dass der Eurovision Song Contest nimmt sich ja selber auch nicht ganz so ernst. TeilnehmerInnen treten auch überzeichnet auf. Das hat natürlich auch seinen Grund mit dieser starken Verbindung mit der LGBT-Community. Also hier ist wieder der nächste politische Charakter. Also jeder Eurovision Song Contest ist natürlich ein starkes Signal der LGBT-Community und ein Zeichen für Inklusion.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das Interview. Maximilian Lakic, Friedensforscher an der Uni Graz. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober und dem anschließenden Kriegsbeginn in Nahost wurden in Köln die zweiten Palästina-Filmtage kurzerhand verschoben, konnten aber jetzt mit überarbeitetem Programm doch stattfinden. Kein leichtes Unterfangen, weil Palästinenser und jüdische Mitbürger in Deutschland ja immer seltener gemeinsam auftreten. Die Filmtage aber hatten da eher einen versöhnenden Charakter, wie Martin Gerner berichtet, der für Fazit dabei war.
Ein kleiner Pulk pro-israelischer Demonstranten zu Beginn der Filmtage am Kölner Filmhaus. Über die Straße drei pro-palästinensische Rufer, dazwischen geparkt, bei starken Windböen ein Polizeiwagen, der nicht einschreiten muss.
Mein Name ist Axel Bolte, stellvertretender Vorsitzender des Garnet-Tikwa-Vereins aus Bergisch Gladbach. Wir sind hier, um an das Schicksal der Geiseln zu erinnern. 130 Menschen sind gekidnappt worden und in die Terrortunnel der Hamas verschleppt worden. Wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Nach allem, was man weiß, geht es ihnen furchtbar. Wir möchten ihre Namen nicht vergessen und hoffen, dass sie freigelassen werden.
Stören da Filme ein Kulturprogramm, das Menschen beider Seiten zusammenführt? Johannes Platz, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Wir finden, dass das Programm, obwohl sich die Veranstalterinnen und Veranstalter um Ausgewogenheit bemüht haben, nicht ausreichend reflektiert ist und dass es einseitig israelkritisch, israelfeindlich ist.
Kurze Zeit später lachen tatsächlich viele unter den 100 Menschen im vollbesetzten Kölner Filmhaus über den Eröffnungsfilm.
Der Autor erzählt von 18 Kühen, die in einem Kibbutz in Israel geboren und bis in meine Heimatstadt Beit Zahur transportiert wurden.
Intifada, verrückte Geschichte.
Was bedeutet das denn?
Das heißt, die Araber sind mal wieder wütend.
1987 verkaufte ein israelischer Kibbutz tatsächlich 18 Kühe inmitten der Intifada an das palästinensische Dorf Beit Zahur. Die Kühe machten die Bewohner unabhängig von israelischen Milchprodukten. Schnell wurden die Tiere, die im Film als Animation sprechen, zum Symbol der Freiheit. Bis das israelische Militär dem ein Ende macht. Nicht zuletzt, weil der Kuhstall im Verdacht steht, Rückzugsort der Intifada zu sein.
Warum habt ihr uns die Kühe überhaupt verkauft? Wir haben sie nicht aus Honolulu oder London oder Afrika bekommen. Wo haben wir sie denn her? Aus Israel, oder?
Am Ende fühlen sich die Kühe von allen verraten, sowie die Menschen von Beit Zahur, von Israel und der Führung um Arafat. Denn das Oslo-Abkommen von 1993, stellen sie fest, bringt nicht den erhofften Frieden. Reaktionen.
Diese rege Diskussion danach hat mich sehr imponiert. Ich merke, dass die Leute sehr viel Informationsbedarf haben. Über Palästina und was geschieht in Palästina. Ne? Die Drama, die dahinter passierte mit den Intifada und so, das wusste sie nicht.
Soraya Hoffmanns Café Palästina ist Mitinitiator der Filmtage. Albrecht Schröter, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Bethlehem, auch er Mitinitiator der Filmtage und ein echter evangelischer Pfarrer, sucht das Verbindende.
Also wenn man Humor als Provokation empfindet, dann müsste man auch die genialsten jüdischen Komiker kritisieren, weil mit den Mitteln der Satire, des Humors, kann man Dinge auf eine Ebene runterziehen, wo nicht mehr Aggressionen ausgetauscht werden, sondern wo man auch ins Gespräch kommt, wenn man das will. Und das ist unsere Absicht.
Das versucht auch die feministische Gruppe Palestinians and Jews for Peace, Palästinenser und Juden für Frieden, als Kooperationspartner. Die jungen Frauen kommen aus Israel, der Türkei, der Ukraine, aus Nordrhein-Westfalen. Unternehmerinnen und Akademikerinnen, die unabhängig von Politik und Religion Mauern einreißen wollen. Svetlana mit jüdischen Wurzeln ist eine von ihnen.
Also ich habe seit dem 7. Oktober einen sehr starken Anstieg von Antisemitismus erlebt und bemerke halt aber auch, dass eben palästinensische FreundInnen von mir auch gerade sehr viel Rassismus erfahren.
Mit vier weiteren Mitstreiterinnen der Palestinians and Jews for Peace zeigen sie den Film The Narrow Bridge. Er begleitet Israelis und Palästinenser, die beide Kinder verloren haben in diesem Krieg, und wie sie am Ende ihren Schmerz und die Wut überwinden und in Versöhnung umwandeln. Gegen Stereotype anzugehen, so Svetlana, koste Kraft und Mut dieser Tage.
Die aktuellen politischen Entwicklungen auch in Deutschland machen mir eine ziemlich große Angst und ich hoffe einfach, dass die Kunst- und Kulturszene ein Ort sein kann, wo weiterhin Austausch und Dialog möglich ist und dass man eben nicht nur versucht, mit dem Kopf durch die Wand die eigenen Meinungen durchdrücken zu müssen, sondern eben auch innehält und auch mal zuhört und die Lebensrealität von anderen Menschen nicht als Angriff auf seine eigenen Gefühle irgendwie sieht, sondern diese auch annimmt.
Stimmen von der zweiten Ausgabe der Palästina-Filmtage in Köln. Martin Gerner berichtete. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Ulrike Timm hat die Feuilletons von morgen Mittwoch, den 17. Januar, schon mal gelesen.
Eine Entlassung als Show, so kommentiert die Süddeutsche Zeitung den Abgang des persönlichen Referenten von AfD-Chefin Alice Weidel. Das Problem des AfD-Angestellten Roland Hartwig war vermutlich weniger, dass er im November am Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam teilgenommen hat, sondern dass er erwischt wurde. Dafür spreche, so Detlef Esslinger, etwa auch die Klarstellung der AfD zu dem Treffen ohne jede Distanzierung davon. Schon deshalb setzt SZ-Autor Esslinger das Wort Klarstellung in Anführungszeichen. Und was sei, fragt er, mit dem fröhlichen Tweet ihres Arbeits- und sozialpolitischen Sprechers im Bundestag zu den Vertreibungen, die in Potsdam diskutiert worden waren, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Von Sanktionen gegen den Mann ist nichts bekannt. Die AfD, die so gern versuche, sich als Grundgesetzpartei darzustellen, schätze das Grundgesetz nur dann, wenn es ihr nütze. Gut, dass jetzt protestiert wird, meint der Autor der Süddeutschen, und dass endlich Zehntausende gegen rechte Positionen auf die Straße gingen in Potsdam, Leipzig, Essen oder Rostock. Zitat: Mutmachend ist, wenn eine 14-Jährige in Essen sagt, irgendwann muss ich ja anfangen. Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger zeigen, wie sie die Werte der Demokratie verteidigen, indem sie deren Instrumente nutzen. Zwei Seiten weiter findet sich in der Süddeutschen ein langes und lesenswertes Gespräch mit dem Historiker und Holocaustforscher Ulrich Herbert über den Rechtsextremismus der AfD, deren Nähe zur Ideologie der NSDAP und die Möglichkeiten und Folgen eines Parteiverbots. Über die Anhänger der Partei meint der Wissenschaftler, sie fühlten sich nicht mehr wahrgenommen vom linksliberalen Bürgertum. Das sei überall im rechtspopulistischen Milieu ziemlich ähnlich, ob in Frankreich, in Polen, in Schweden oder den USA. Da geht es vor allem um die Sehnsucht nach Vertrautem, nach einer stabilen Vergangenheit, auch wenn die vermutlich gar nicht stabil war. Die Frankfurter Allgemeine widmet sich Angenehmerem, fragt, wie es um das Musikleben in Deutschland bestellt ist und wartet mit eindrucksvollen Zahlen auf. Allein 129 Berufsorchester gibt es. In anderen Ländern werden Deutschland dafür Lorbeerkränze geflochten. Von Flensburg bis Konstanz, von Aachen bis Görlitz gibt es im Weltmaßstab wahrlich auf engstem Raum eine so dichte Musiklandschaft wie nirgends sonst auf dem Planeten. Dazu kämen rund 88.000 Chöre, Orchester und Ensembles im Amateurbereich. Jeder fünfte hierzulande musiziert in irgendeiner Form selbst. Die Zahlen liefert ein Klick auf die Internetseite des MIZ, des Musikinformationszentrums. Das ist sozusagen die Statistikbehörde der Kunst. Und doch leben viele Musiker prekär und vor allem der Unterricht an Schulen verkümmere. Dazu meint die FAZ, man kann nur hoffen, dass mehr Bundestagsabgeordnete, vor allem die im föderalen System Deutschlands für Kultur zuständigen Landes- und Kommunalpolitiker, öfter die Studien des MIZ zur Kenntnis nehmen und die schönen Worte von der gemeinschaftsstiftenden Kraft der Musik mit konkreten Maßnahmen zur Förderung des musikalischen Nachwuchses unterfüttern. Bevor es dazu kommt, ist ein Film, der für viel Wirbel sorgt, bestimmt schon wieder durch. Poor Things nämlich, Gewinner des Goldenen Löwen in Venedig, kommt jetzt ins Kino. Darin spielt Emma Stone ein Kind im Körper einer erwachsenen Frau. Mit aller Unbefangenheit, Schamlosigkeit und radikalen Neugier entdeckt das künstlich geschaffene Geschöpf die Welt und hält ihr nicht zuletzt den Spiegel vor. Ein verstörendes Gedankenspiel, ein großartiger Film, meint die Süddeutsche und die FAZ titelt fröhlich Weltseele will naschen.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.